Dass heute so viele da sind. Ich möchte heute mit euch reden über Wachstum im Glauben. Und da habe ich einen Bibelvers. Kommt er schon? Ja. Der steht im 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Ihr braucht gar nicht aufschlagen, weil es steht ja da. Die meisten haben auch keine Bibel mehr dabei. 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Das schreibt also der Apostel Paulus zu einer Gemeinde in Thessalonich. Ich habe mal eine Karte kopiert, wo das drauf ist. Thessalonich heißt heute Thessaloniki, ist in Griechenland. War jemand schon mal dort von euch? Oh, das sind doch einige. Das muss eine wunderschöne Stadt sein mit einem wunderschönen Altbau, stimmt das? Ja. Mit einer schönen Altstadt, wollte ich sagen, nicht Altbau. Und das ist eine Hafenstadt an der Ägäis. Die wurde im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet, ist also schon uralt. Die Stadt hat heute ungefähr 350.000 Einwohner. Mit den umliegenden Gemeinden und mit dem ganzen Ballungsraum zusammen ist es schon fast eine Millionenstadt. Und die ist in Mazedonien, die Gegend heißt Mazedonien. Und wer die Apostelgeschichte gelesen hat, der hat den Namen Mazedonien schon gehört. Da hat nämlich Paulus seine Missionsreise hingemacht und da hat er zum Beispiel mal eine Vision gehabt von einem Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und er sollte da nach Mazedonien kommen. Paulus hat ja auch verschiedene Missionsreisen gemacht und auf der zweiten Missionsreise, die er gemacht hat, hat er genau in dieser Stadt, in Thessaloniki heute, eine Christengemeinde gegründet. Er musste diese Gemeinde dann relativ schnell wieder verlassen, weil da eine Verfolgung ausgebrochen ist, die wahrscheinlich von den Juden angestoßen wurde. Und auch diese junge Gemeinde hat da Verfolgung erlebt. Und Paulus hatte eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde. Wer das genauer wissen will, der konnte es in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Aber heute ist ja mein Thema im Glauben wachsen. Ich weiß, dass ich heute vor bestimmt 99% Christen rede, die schon viele Jahre mit Jesus gehen. Und vielleicht habt man sich schon mal oder habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie geht denn eigentlich das Leben so weiter als Christ? Man geht so durch den Gottesdienst und macht so sein Ding, ja. Und ist das eigentlich alles? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über ein geistliches Wachstum, das in uns vielleicht stattfinden könnte oder sollte? Eine kleine Erinnerung. Jesus wurde mal gefragt, was ist eigentlich das höchste Gebot? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Und das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Kennzeichen der Christen ist also Liebe. Liebe zu Gott, dem Herrn, dem Schöpfer, und Liebe zum Bruder und Liebe zum Nächsten, der dir eben irgendwo so begegnet. Gibt es jemand, mit dem wir Probleme haben, so Thema Nächstenliebe? Vielleicht gibt es so Personen, wenn die so auftauchen und kommen, dann kommen in uns so Gefühle hoch, die sind alles andere als Nächstenliebe. Also es wird einem so ganz komisch dabei und ja, das ist dann gar nicht so einfach. Hat Gott diesen Menschen jetzt in unser Leben gestellt, um gerade ihn zu lieben? Könnte das sein, dass Gott uns damit was lehren will? Aber manchmal ist es wirklich zu schwer. Manchmal ist es besser, die Distanz zu suchen, als an der Person schuldig zu werden. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich habe hier ein Buch mitgebracht von Nicola Vollkommer, Leben am reich gedeckten Tisch. Von Glaubensenttäuschung zur ganzen Hingabe heißt dieses Buch. Und da möchte ich einen kurzen Abschnitt lesen. Die gute Nachricht ist, dass unsere Gesellschaft nicht unreligiös geworden ist. Nach sinnsuchende Menschen gibt es überall. Und oft fallen sie in ihrer Sehnsucht nach verlässlichen Lebensinhalten auf zum Teil groteske und gefährliche Ideologien herein. Den Vorsprung im Kampf um die Seelen haben jene Gruppen, die es verstehen, den Leuten zu signalisieren: Ich mag dich. Ich will dich hier haben. Schön, dass du da bist. Menschen wollen geliebt und nicht bekehrt werden. Es kostet den Abschied von unserer schwer überwachten Privatsphäre. Wir müssen unseren Mitmenschen triftige Gründe geben, warum sie ihr Glück lieber bei uns in der Gemeinde als in der Bar oder in der nächsten Florida-Reise suchen sollten. Liebe ist unwahrscheinlich anziehend. Jeder von uns will geliebt werden. Es gibt da unwahrscheinlich viele Bücher über dieses Thema, wie sehr wir Menschen darauf angewiesen sind, dass uns jemand liebt. Man weiß heute, wenn Kinder keine Liebe oder wenig Liebe kriegen im Elternhaus, dass sich ihre Seele verbiegt, dass ihre Seele Schaden nimmt. Und weil so viele Menschen Liebe suchen und eine unwahrscheinliche Sehnsucht danach haben, deswegen ist wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft dieser riesige Hype nach Sex. Weil die Leute da was verwechseln. Sie verwechseln Sexualität mit Liebe. Jesus hat gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Untereinander Liebe. 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Bruderliebe und Liebe zum Herrn haben also eine gewisse Interaktion, eine Wechselbeziehung. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir finden das ja häufig, schon mal das Thema Autofahren. Autofahren ohne Straßenverkehrsordnung, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Christsein und Nächstenliebe gehört auch zusammen. Liebe ist was, das muss man eigentlich lernen. Sein eigen Fleisch und Blut zu lieben, das ist uns irgendwo in die Wiege mit reingelegt, wenn man sich normal entwickelt, sage ich mal. Also sich selbst lieben, das fällt einem relativ leicht. Seine Kinder zu lieben, geht auch noch. Die Frau zu lieben, geht auch noch. Aber alles, was darüber rausgeht, wird schon schwieriger. Zum Beispiel die Kinder. Wer Kinder hat, denen muss man beibringen, zu teilen. Es gibt kaum ein Kind, das freiwillig sagt, da komm her, hast die Hälfte. Die müssen das richtig lernen, wenn dann das kleine Brüderchen kommt oder das Schwesterchen. Stimmt das? Stimmt, oder? Also von selber geht da ganz wenig. Das müssen sie richtig lernen. Und so geht es auch uns mit der Liebe. Zu lieben, das müssen wir lernen. Und das kostet uns oft auch was. Aber Jesus erwartet es von uns. Und das ist ein breites Übungsfeld, ein lebenslanges Übungsfeld, in dem wir auch Rückschläge erleben. Aber ihr wisst ja, aus Fehlern lernt man bekanntlich am besten. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie wir sie auch zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Das ist der Text. Also er möchte haben, dass wir starke Herzen bekommen und dass wir untadelig sind. Was heißt denn das? Starke Herzen. Das heißt doch eigentlich, dass wir einen Charakter entwickeln. Wir Menschen sind total verschieden. Die einen sind stark, die anderen sind schwach. Die einen sind eher unsicher, die anderen treten eher sicher auf. Aber das hat eigentlich nichts mit Charakter zu tun. Ein Charakter entwickeln, zu dem stehen, was man glaubt. Es wird ja oft über die Klöster, über die Mönche, über die Nonnen furchtbar gelästert. Besonders beim Thema Sex. Aber mal ehrlich, alles aufzugeben für eine Sache, alles liegen zu lassen, die ganze Karriere, alles liegen zu lassen und in so ein Kloster zu gehen, das ist doch eine Entscheidung. Und wenn auch wir mal was gehen lassen sollen, auf was verzichten sollen, um Jesu Willen, wie schwer fällt uns das, ja? Oder die Missionare, die alles zurücklassen, ihre Karriere als Ärzte, die alle Sicherheit zurücklassen und gehen in ein fremdes Land, lernen die Sprache dort, arbeiten dort mit ganz einfachen Menschen zusammen, helfen denen. Das sind Glaubensschritte, die unwahrscheinlich Mut und Konsequenz verlangen. Wie kommt man da hin? Es ist ungefähr so, wie wenn man Muskulatur trainiert. Alles, was nicht trainiert wird am Körper, das verkümmert. Also wenn ihr jemanden seht, der hier solche Muskeln hat, ja, was hat der gemacht? Der hat trainiert, weil von selber kommen die nicht. Der wollte also auch schön aussehen oder hat irgendein ein anderes Ziel. Ja? Und so wie man die Muskeln trainiert, man fängt klein an. So ein Gewichtheber zum Beispiel, der kann nicht gleich, was weiß ich, 3 Zentner hochreißen. Der fängt erst mal ganz klein an. So müssen auch wir anfangen, im Glauben zu wachsen mit kleinen Sachen. Wie wäre es zum Beispiel damit, wenn man anfängt, Zeit für Gott einzuplanen? Erst mal ganz wenig, vielleicht nur 1 Stunde in der Woche und sich ganz bewusst Zeit nimmt für Gott, um in der Stille vor ihm zu sein. Das wäre ein kleiner Glaubensschritt. Schritte des Glaubens wagen, bilden Charakter. Losgehen, etwas anfangen im Vertrauen auf den Herrn. Stehst du vor einer Entscheidung, die getroffen werden muss und bist dir unsicher? Wie wäre es damit zu sagen, okay, ich gehe den Weg und ich vertraue jetzt auf den Herrn, dass er mir hilft. Das heißt, bei Jesus bleiben, mit ihm leben. Eine feste Überzeugung haben und auch dazu zu stehen. Das ist auch etwas, das man nur lernt, indem man es tut. Wenn man nie anfängt, mal was dazu zu sagen zu einem Gespräch und sich zu Jesus bekennt, dann lernt man das auch nicht, stark zu sein und für sein Glauben einzustehen. Neulich hatte ich eine Weiterbildung in Österreich. Da haben sich 6 Orthopädie-Schuhmacher-Meister getroffen, aus dem ganzen Bundesgebiet, hätte ich fast gesagt. Wir haben eine Schulung geplant mit einer ganz besonderen Physiotherapeutin, Osteopathin in Österreich, haben uns extra mit der getroffen. Es war schweineteuer, diese Weiterbildung, um von ihr was zu lernen. Und die Frau, das war eine sehr charakterstarke Frau, die da aufgetreten ist, als wüsste die wirklich alles. Also die war wirklich, boah. Und dann beim Mittagessen ging es zum Thema Kirche. Hat die auf einmal als Lästern angefangen, so ein bisschen über Kirche und hat über ihren Kirchenaustritt geredet und dann war noch eine andere, die hat auch ein bisschen mit reingeholzt so zum Thema Kirche und wie inkonsequent die Kirche ist und so. Und ich wusste von 2 in der Gruppe, die sind auch Christen. Und dann habe ich die beiden so angeschaut und habe gedacht, jetzt bin ich aber gespannt, ob da was kommt. Die haben ein bisschen den Kopf eingezogen und haben sich eigentlich im Grunde nicht getraut, was dagegen zu sagen. Und ja, gut, man kann Ansehen verlieren, wenn man sich zu Christus bekennt. Ja, die könnten über uns lachen. Könnten die, ja. Aber wir wollen im Glauben weitergehen, wir wollen wachsen und wir wollen unseren Charakter bilden und mutig werden und für Jesus eintreten. Und da gehört es eben auch dazu, dass wir oft mal was sagen. Ein untadeliges Herz ist auch noch was anderes. Ein untadeliges Herz zu haben, das heißt, ein reines Gewissen zu haben. Ein reines Gewissen. Dazu sage ich später noch mehr. Nochmal den Text. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie wir sie auch zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. in Heiligkeit vor Gott leben, bis Jesus wiederkommt oder wir zu ihm gehen. Bis zum Ende des Lebens heilig sein und heilig leben. Boah, das ist ein Ding. Also wir sollen ein Leben führen in der Verantwortung vor Gott, weil wir wissen, wir werden einmal vor Gott stehen und der wird uns fragen, hey, was hast denn du aus deinem Leben gemacht? Ich habe dir so viele Gaben gegeben, ich habe dich so beschenkt. Was hast du daraus gemacht? Bei vielen Menschen fehlt dieses Bewusstsein komplett. Die denken nicht im Traum daran, dass sie irgendwann mal vor Gott stehen würden und dass sie ihm Rechenschaft geben müssten für ihr Leben. Das ist eigentlich schlimm. Aber für uns gilt, in der Heiligkeit vor Gott leben, diesen Auftrag zu erfüllen, in dieser Berufung zu bleiben. So leben bis zum Ende unseres Lebens oder bis Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Das ist ja auch eine Aussage, die in unserer Gesellschaft eher so ein müdes Grinsen verursacht. Ja, Jesus hat verheißen, dass er wiederkommt, auch in so einer modernen Welt wie heute. Ich weiß nicht, wenn es sein wird. Ich weiß nur, ich habe mit Elke öfters mal anständige Diskussionen zu dem Thema. Wenn ich dann anfange, unsere gegenwärtige Situation mit der biblischen Prophetie in Verbindung zu bringen und dann noch das Volk Israel ins Spiel zu bringen und dann auf die Wiederkunft von Jesus hinzuweisen, da können wir uns dann manchmal auch richtig zoffen. Da haben wir ein bisschen eine unterschiedliche Meinung. Aber vielleicht haben wir diese Hoffnung nicht, dass Jesus jetzt wiederkommt, dass er einfach wiederkommt und uns abholt zu unseren Lebzeiten. Es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, müsste man nicht sterben. Wären wir sofort in seiner Herrlichkeit und es wäre wunderbar. In Heiligkeit vor Gott leben bis zu unserem Ende, das ist unsere Berufung. Aber zurück zum Thema Wachstum im Glauben. Losgelöst von unserem Text würde ich jetzt einfach mal diese Frage, was ist Wachstum im Glauben, so beantworten. Wachstum heißt auch, im Laufe der Zeit immer größere Glaubensschritte wagen, Gott näher kommen, Vorbild werden, Vater und Mutter sein in Christus, eine Vision für das Reich Gottes entwickeln und welche Rolle ich dabei spiele. Was soll aus mir werden? Wo will ich hin im Glauben? Wie kann ich dem Herrn noch mehr dienen? Wachstum im Glauben heißt nicht, ich mache jetzt keine Fehler mehr. Ich werde jetzt immer besser und mir gelingt immer mehr. Alle meine Krankheiten werden geheilt und ich bekomme jetzt auch immer mehr Geld, weil Jesus, ich bin ja Gottes Kind und da kommt immer mehr und ich gehe von Sieg zu Sieg. Wer das denkt, wird bald eines Besseren belehrt und kommt dann in eine kleine Glaubenskrise, weil er denkt, ich mache was falsch. Das stimmt aber nicht. Wir sind bis zum Ende unseres Lebens schwache Menschen. Aber wir dürfen wachsen in seiner Gnade. Und dort, wo der Glaube in die Tat umgesetzt wird, dort, wo wir losgehen und was tun, da ist Wachstum zu finden in unserem Leben. Um Ziele zu erreichen, muss man auch Ziele haben. Im Reich Gottes kommt es mir manchmal so ein bisschen vor, als wäre alles ziellos und untätig. Da ist oft keine Vision, keine Vorstellung, kein Ziel, keine Erwartung, keine Hingabe und schließlich auch kein Glaube. Nehmen wir mal einen Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann ist einer, der ein Geschäft betreibt, der Angestellte hat, der was erreichen will. Geld verdienen. Geld verdienen ist ja nicht schlecht. Ne? Der sieht jetzt in seinem Geschäft, im Geschäftsbereich, eine Möglichkeit, sein Geschäft zu erweitern, mehr Gewinn zu erzielen. Was wird er machen? Er wird alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Der fängt also an, erstmal, wenn Geld fehlt, wird er Geld beschaffen. Ist er schwach auf der Brust, hat er nicht so viel Geld, gibt ihm die Bank nichts, dann wird er versuchen, auf andere Weise Geld zu bekommen, vielleicht was auszuleihen, vielleicht privates Geld ein und so weiter. Wenn ihm Mitarbeiter fehlen, wird er anfangen, Mitarbeiter anzuwerben. Wenn er keine kriegt, wird er versuchen, Mitarbeiter abzuwerben, vielleicht mit besserer Bezahlung. Wenn er neue Räume braucht für sein Projekt, wird es so lange suchen, bis er was findet. Und wenn er nichts findet, wird er schließlich und endlich dran denken, vielleicht was zu bauen. Er will Erfolg haben, er will es schaffen, er will die Chance wahrnehmen. Und die besten Geschäftsleute sind nicht die, die keine Rückschläge erleiden, sondern die, die trotzdem weitermachen, wenn sie auch Fehler machen und wenn es mal nicht klappt, die durchhalten. Die, die eine Lösung suchen und auch mal was einfach als Verlust abschreiben, wenn sie merken, es funktioniert was nicht. Sollten nicht wir wie so ein Geschäftsmann das Reich Gottes bauen, investieren in das Reich Gottes, uns einen Schatz im Himmel ansammeln, mit unseren Talenten wuchern? Johannes, der Täufer, hat gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir müssen runter von dem Ego-Trip unserer Gesellschaft, wo es nur darum geht, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, mir, mich, mein. Das ist nicht gut für uns. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Sind wir dazu bereit? Wachstum ist, wenn Jesus in und durch mich sichtbar wird. Wir sind ein Brief Christi, so ist es auch geschrieben im Neuen Testament. Denkt mal an eure Nachbarn. Die wissen ganz genau, welchen Lebensrhythmus wir haben. Die wissen, wenn wir aus dem Haus gehen, wenn wir wiederkommen, die kennen unsere Kinder, die wissen echt viel über uns. Die wissen auch, dass wir jeden Sonntag früh ins Auto steigen, um die gleiche Zeit und im Gottesdienst fahren. Die wissen, dass wir 14-tägig Freitag-Hauskreis haben. Die kennen auch die Leute, die da immer kommen. Die wissen auch, wenn mal ein anderer kommt. Manche Nachbarn sind auch besser als eine Alarmanlage. Wollt ihr immer zum Fenster rausgucken? Die wissen alles. So ist es auch im Geschäft. Dort, wo du arbeitest, oder wenn du Chef bist, deine Mitarbeiter, die wissen alles über dich. Die wissen, was du magst, was du nicht magst, die kennen deine Fehler. Denen kannst du nichts vormachen. Aber sie bemerken auch eine Veränderung in uns, die Jesus bewirkt. Die merken auch, wenn wir uns bemühen, Jesus nachzufolgen. Wenn wir es schaffen, authentisch zu leben, ist es eines der größten Zeugnisse, die wir sein können für unsere Umwelt. Also was hilft uns zu wachsen im Glauben? Was hilft uns, dem näher zu kommen? Ganz einfach, viel Zeit mit Jesus verbringen. Versuchen im Gebet allein vor ihm zu stehen. Das ist keine vergeudete Zeit. Versuchen zu verstehen und darum zu ringen, was ist Gottes Willen für mein Leben? Wie viel Zeit verbringen wir damit, das herauszufinden? Kennst du deine Berufung? Weißt du, wo du sein sollst, was du tun sollst, was Gott jetzt von dir möchte? Gott anbeten, ihn lobpreisen, so wie wir es vorhin gemacht haben. Gott anbeten. Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Im Lobgesang seines Volkes kannst du Gott begegnen. Und eine Begegnung mit Gott macht automatisch eine Veränderung in uns. Geistliches Wachstum und geistliche Kraft kommt aus einem Leben, das in der Gegenwart des Herrn geführt wird. Was hindert uns zu wachsen? Und da habe ich jetzt nur einen einzigen Grund heute. Es gibt viele Hinderungsgründe, im Glauben zu wachsen, aber einen möchte ich heute mal betonen. Matthäus 21, Vers 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne, und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja Herr, aber der ging nicht. Warum ist der eine gegangen eigentlich? Was stellt ihr euch vor, warum ist der gegangen? Schlechtes Gewissen. Den hat sein Gewissen gereut. Sein Gewissen hat ihn daran erinnert. Man muss noch wissen, zu der Zeit, vor 2000 Jahren, wenn der Vater was gesagt hat, ist es gemacht worden. Da gab es keine Diskussion wie heute. Da war das Patriarchat. Wenn der Vater gesagt hat, du gehst aufs Feld und arbeitest, dann bist du auf das Feld gegangen, da gab es nichts. Deswegen ist das eine ganz besondere Geschichte. Im Timotheusbrief steht, bleibe in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deshalb hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Ein beflecktes oder schlechtes Gewissen hindert uns am Wachstum im Glauben. Garantiert. Über das Gewissen gibt es ganz viel zu lesen und ganz viel zu wissen. Das ist ganz interessant. Ich verschone euch. Nur eins. Wikipedia. Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll. Das ist eigentlich ganz neutral. Das Gewissen wird im Allgemeinen als besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll. Der Duden ist schon ein bisschen genauer. Der sagt, Gewissen ist ein Bewusstsein von Gut und Böse des eigenen Tuns, Bewusstsein der Verpflichtung einer bestimmten Instanz gegenüber. Bewusstsein von Gut und Böse des eigenen Tuns, Bewusstsein der Verpflichtung einer bestimmten Instanz gegenüber. Es gab mal hier einen schlauen Mann, der hat gesagt, das Menschengewissen ist der Dolmetscher Gottes. Gott redet zu uns unter anderem auch durch unser Gewissen. Wir sollen dem Teufel keinen Raum geben durch ein beflecktes Gewissen, das können wir in Epheser 4 nachlesen. Man kann den Satan einen Raum geben durch ein unaufgeräumtes Leben. In einem unaufgeräumten Leben, da ist viel Müll und Unordnung und da gibt es auch Schädlinge. Die Gerti grinst. Darf ich es erzählen, Gerti? Neulich war ich mal bei Gerti, einfach so. Und dann sagt sie, stell dir vor, was bei mir ist. Bei mir kommen die Ratten auf den Balkon. Jetzt hat Gerti einen Nachbarn, der ist ein Messi und alles ist voll mit Müll und die Ratten kommen. Ist es nicht schlimm? Ich glaube, jetzt geht es so weit übers Landratsamt und übers Gericht, dass da was gemacht wird. So schlimm ist es. Wenn wir nicht aufräumen in unserem Leben, betrifft es auch andere. Da sind auch andere betroffen. Darum, lasst uns alles dran setzen, Ordnung zu schaffen. Das wird Überwindung kosten. Das kostet uns Stolz und Ansehen. Unser Gewissen findet ja immer wieder eine Rechtfertigung für alles, was wir so machen, wenn wir mal so ein bisschen in uns reinhören. Meine Mutter hat immer eine Geschichte erzählt von der Fabrik. Die hat ja in der Porzellanfabrik gearbeitet und dann hat sie gesagt, da waren also welche dabei, die haben da regelmäßig immer ein bisschen was mitgenommen. Mal ein paar Teller und so, ne? Das waren ja lauter schöne Sachen. Und irgendwann hat sie mal mit einer geredet und hat gesagt, Eva, machst denn du das eigentlich? Und dann hat die gesagt, du, wir verdienen so schlecht in der Porzellanindustrie, das ist ein Teil meines Lohnes. Ja, so kann man es auch sehen. Aber das, was hier gearbeitet hat, war eine Rechtfertigung. Das Gewissen hat eigentlich gesagt, oh, das ist schlecht, aber dann gab es eine Rechtfertigung. Unser Gewissen wird ja geprägt durch unsere Familie. Ganz stark durch unsere Gesellschaft, durch unsere Freunde, natürlich durch unseren Glauben, weil die Bibel ganz andere Werte vertritt. Und wir können ein abgestumpftes Gewissen haben, kein Gewissen mehr haben, weil wir immer dagegen gehandelt haben und das alles total unterdrücken. Oder wir können auch ein übertriebenes Gewissen haben, bei jeder Kleinigkeit schon denken, oh, ich hätte das jetzt anders machen müssen. Und es ist wichtig, sich mal da zu beurteilen, in welche Richtung gehe ich denn? Tue ich da eher überreagieren oder bin ich da eher abgestumpft? Weil ich glaube, dass das Gewissen für uns als Christen auch ganz wichtig ist. Also ich kann für mich sagen, wenn mir das Gewissen schlägt, dann ist immer wirklich irgendwas gewesen. Dann wird es Zeit hinzugehen und was zu machen. Und ein schlechtes Gewissen, es ist wirklich kein schöner Lebenszustand. Das Gewissen ist ein Richter unserer Gedanken. Und ein reines Gewissen ist einfach die Voraussetzung, in Freimütigkeit zum Thron Gottes zu gehen, zu stehen vor Gott. Unser Gewissen erinnert uns an was? Und es wird uns hindern, uns in der Gegenwart Gottes zu öffnen. Es wird uns hindern, vor ihn zu treten. Wir werden uns lieber wegdrehen. Es wird uns hindern, zu empfinden, wie er fühlt. Stellt euch mal vor, ihr habt einen anständigen Streit in der Ehe und ja, man benimmt sich ja auch mal ein bisschen daneben und überreagiert und du hast ja schon immer und so weiter. Und anschließend wollt ihr miteinander beten. Dieses komische Gefühl, das dann hochkommt, das ist unser Gewissen, das uns sagt, das ist noch nicht in Ordnung. Da müsst ihr noch mal reden, da müsst ihr euch vielleicht mal entschuldigen. Oder man hat zum Beispiel irgendwas getan, was man als Christ also wirklich nicht tun sollte. Zum Beispiel zu viel getrunken oder einen anderen schlecht behandelt oder. Und dann gehst du in eine Gebetsgemeinschaft. Was kommt dir als erstes wieder hoch? Was du alles gemacht hast. Und was da so unangenehm ist, das ist unser schlechtes Gewissen. Und wenn man die Sache nicht in Ordnung bringen will und es einfach gehen lässt, dann bleibt das schlechte Gewissen mit allen seinen negativen Auswirkungen. Wer ein schlechtes Gewissen hat, glaubt leicht, man spreche von ihm. Er kann ein in völlig anderer Absicht gesagtes Wort hören, darüber den Kopf verlieren und glauben, es gehe ihn selbst an. Da kommt eine Empfindlichkeit auf durch das schlechte Gewissen. Da kann einer an dir was auslösen durch ein Wort. Da kann was passieren in dir. Ein schlechtes Gewissen tut uns nicht gut. Und wenn man die Sache nicht in Ordnung bringt, vergisst man die nach einiger Zeit. Es ist dann einfach weg. Die Schuld bleibt aber in unserem Herzen und tut ihr zerstörerisches Werk. Und deswegen sollen wir Ordnung schaffen. Wir sollen das erkennen und wieder in Ordnung bringen. Und was uns oft hindert, ist unser Stolz, es ist unsere Angst, das Gesicht zu verlieren, blöd dazustehen. Aber die Beziehung zu Jesus, die ist einfach wirklich wichtiger, als irgendwo mal blöd dazustehen, als irgendwo mal das Gesicht verloren zu haben, als sich einfach mal nach unten zu bewegen. Jesus ist es wert. Man soll alles darum geben, ein gutes Gewissen zu haben. Und wir als Christen, wir sind eben doch alle gleich. Wir machen ständig wieder Fehler. Ständig rutscht uns ein böses Wort raus. Da sind wir alle gleich. Aber der größte Fehler ist der, wenn wir das nicht in Ordnung bringen, wenn wir das einfach so stehen lassen. Ihr wisst ja, dass mein Vater gerne seinen Garten gehabt hat. Das war sein allerliebstes, da was Schönes zu pflanzen und da alles schön zu machen. Und er hatte eine ganz besondere Brombeere. Die Brombeere hatte nämlich keine Stacheln. Was Stacheln an der Brombeere sind, das wisst ihr spätestens dann, wenn ihr mal ganz tief reingefasst habt in so einen Brombeerstauch und zurückziehen, die tun richtig weh, da kann es richtig bluten. Ja? Und der Vater hatte also so einen Brombeerstauch, da waren keine Dornen dran, da konnte man einfach reinfassen. Nur ein Trieb in dem Ding hat immer wieder so böse Dornen rausgebracht. Und den hat er immer schön wieder abgeschnitten, diesen Trieb. Als dann der Vater seinen Garten nicht mehr machen konnte, haben wir uns darum gekümmert. Wir haben natürlich den Trieb nicht sofort abgeschnitten, weil man das gar nicht so bemerkt hat. Und dann fasst du rein und auf einmal, aua. Und so ist unser Leben auch. Das Alte kommt immer wieder durch. Das kommt immer wieder. Du kannst es wieder zurückschneiden, du kannst daran arbeiten, aber das kommt immer wieder durch und andere verletzen sich dran. Verletzungsgefahr. Aber preis den Herrn, es gibt Vergebung. Was habe ich noch als Folie? Mein letzter Satz. Ich habe versucht, es mal ein bisschen zusammenzufassen. Wachstum im Glauben ist das beständige Streben nach der Liebe zu Gott, zum Bruder und zum Nächsten. Das hat zur Folge, dass wir einen starken Charakter entwickeln und mit gutem Gewissen vor Gott und den Menschen stehen. Also lasst euch nicht entmutigen, wir alle machen Fehler, aber bleibt dran, im Glauben zu wachsen und in der Liebe zu wachsen. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an. Amen.